War in der ersten Halbzeit sicherlich zu fehlerhaft. Vieles aus Eigenverschulden, aber natürlich auch durch die engagierte Leistung vom Gegner. Je länger das Spiel dauert, je größer die Räume auch wurden, konnten wir unsere Schnelligkeit auch besser einsetzen und darum auch ein bisschen das Resultat auch auf unsere Seite bringen.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten regulären Spieltagsfolge in der neuen Saison. Hier ist der Pfostenbruch, euer Podcast über Borussia Mönchengladbach. Nach jedem Spiel gibt es eine neue Folge auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. So eben auch heute nach dem ersten Pflichtspiel. Borussia gewinnt am Freitagabend an der Bremer Brücke in Osnabrück gegen den TuS Bersenbrück mit 7-0. Außerdem blicken wir einmal mehr auf die Kadersituation jetzt vor dem Ligastart am Samstag beim FC Augsburg. Das ist natürlich ein weiteres Thema heute. Ich bin Kevin und grüße Boris und Fabian, es ist quasi der alte illustre Kreis. Wie geht's euch?
Ja, Wahnsinn. Fühlt sich gut an, mal wieder in der Runde zusammen zu sein. Nee, hier geht alles soweit gut. War ja ein entspanntes Pokalwochenende. Auch schön, wieder so ins anderen Fußball, auch in anderen Ligen zu sehen. Langsam geht's wieder los. Noch ist der europäische Fußball nicht von Saudi-Arabien leer gekauft. Das heißt, es gibt noch 11 Spieler pro Mannschaft. Das ist auch ganz fröhlich zu sehen, vor allen Dingen in England.
Gutes Zeichen. Hi erstmal. Ja, natürlich auch total erleichtert, dass wir am Freitag nicht zittern mussten. Einige andere große Teams mussten zittern, einige mussten jetzt sogar total leiden. Am Ende sind es natürlich, ja, sind die Fünftligisten dann doch in den meisten Fällen ja recht dankbare Gegner. So war es dann auch Gott sei Dank für Borussia. Wir mussten nicht lange zittern. In der Mitte der ersten Halbzeit war das Spiel dann endgültig entschieden. Das hat doch merklich dann auch zur ersten großen Beruhigung in dieser Saison beigetragen und war somit ein ganz gelungener Start in diese Saison.
Ja, und ich würde sagen, wir können das Sportliche ja auch relativ schnell abhaken, blicken mal vor allen Dingen auf die Aufstellung, das ist ja dann schon immer spannend, so im ersten Pflichtspiel, wie wird Gerardo Seoane aufstellen, und er hat sich am Ende für 3 Neuzugänge in der Startelf entschieden, für Kollege Wöber mit der 39, unsere neue 39 aus Österreich in der Innenverteidigung, dann Franck Honorat und Thomas Tschwanscherer, der jetzt ja zuletzt noch geschont worden ist, also 3 Neuzugänge in der Startelf. Es kamen dann später aber auch noch Fabio Chiarodia rein, Robin Hack und Grant Leon Ranos. Hack und Ranos ja dann auch Torschützen insgesamt, von den 7 Torschützen, 6 gehen auf das Konto von Neuzugängen. Das ist ja dann schon mal ein stabiler Einstand für die Kollegen gewesen.
Ja, also man muss ja vor allen Dingen sagen, man merkt halt natürlich, also klar, der Grund ist ja auch relativ simpel, weil alle Leute, die vorher letztes Jahr noch Tore geschossen haben, nicht mehr da sind. Man ja zum Glück, wie wir ja auch schon die letzten Wochen gesagt haben, an der Stelle echt an erstmal gute Hausaufgaben gemacht hat und Leute geholt hat. Und das, also der Vibe, der da über die Vorbereitung gekommen ist oder entstanden ist, der wurde ja jetzt in diesem Pokalspiel, in diesem dankbaren Pokalspiel auch entsprechend schön weiter fortgesetzt, oder Fabian?
Ja, 100%. Ergibt sich aber auch natürlich so aus der Aufstellung viel Neues, frische. Kevin sagt es, 3 Neuzugänge. Gefühlt waren es ja 7. Also gefühlt war ja die Mannschaft rund erneuert. Einen Marvin Friedrich, der plötzlich wieder in der Startelf steht. Einen Jonas Omlin, der natürlich auch erst seit einem halben Jahr bei Borussia ist und jetzt so die erste große Vorbereitung mit Borussia absolviert hat. Auch das sind ja so, in Summe fühlt sich das nach einer neuen Mannschaft an. Das ist ja dann schon irgendwie auch was Bemerkenswertes. So viele Neuzugänge, so viele Debütanten hatte Borussia, glaube ich, schon ewig nicht mehr. Und die Stimmung ist so ein bisschen vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. Ich glaube, nach den letzten Jahren, alle haben noch so ein bisschen angezogene Handbremse. Die ganz große Euphorie ist nicht ausgebrochen, würde ich aber als durchaus positiv bewerten, dass jetzt nicht alle gleich wieder von Champions League und Meisterschaft träumen, sondern dass alle so ein bisschen, ja, vorsichtigen Optimismus spüren, und das war auch am Freitag zu spüren.
Aber jetzt nochmal vielleicht kurz, also den wichtigsten Neuzugang hast du ganz vergessen, ne? Also ich glaube, Nathan Nungubu ist, würde ich jetzt mal behaupten, gerade der, also ich weiß nicht, was er letztes Jahr gemacht hat, der hat, glaube ich, nicht Fußball gespielt, aber dieses Jahr ist der irgendwie gerade die neue Granate am Himmel, oder? Wie war es vor Ort?
Ich meine, man muss wirklich mal rausstellen, dass er von der ganzen Spielanlage, von den ganzen Moves, die er so ansetzt, ne? Also das hat man ja auch schon in den Testspielen gesehen und da waren die gegnerischen Spieler ja auch mit mehr Qualität ausgestattet. Ich meine, es ist immer schwierig, jetzt so ein Spiel gegen einen Fünftligisten zu Rate zu ziehen, aber ich habe trotzdem echt ein gutes Gefühl bei ihm, ne? Also das ist ein ganz anderer Nathan Gumu, der jetzt endlich auch mal, ich glaube, in diesem Spielsystem oder unter diesem Trainer auch vielleicht seine große Stärke, das Tempo besser ausspielen kann. Das hat man übrigens generell gesehen. Ne? Also Bersenbrück hat uns ja dann auch viel den Gefallen getan, dass sie eben sehr hoch gepresst haben und jetzt alles andere als den Bus geparkt haben. Ne? Das kam unserem Spiel sehr zugute, gerade auch mit Frank Honorat, der unfassbar schnell ist. Also das finde ich echt gut, dass mit Gumu de facto noch ein weiterer Neuzugang da ist. Also Stand jetzt ist es so. Ne? Also offensichtlich bekommt Seoane seine Stärken aus ihm herausgekitzelt, das, was unter Farke ja gar nicht gelungen ist.
Auf mich macht er auch einen etwas robusteren Eindruck als in der letzten Saison. Schnelligkeit ist nach wie vor noch da, ohne jetzt zu sagen, dass er jetzt der neue Muskelprotz da vorne ist, aber er wirkt trotzdem in den Zweikämpfen etwas robuster, etwas stabiler als letzte Saison und das ist natürlich wichtig und dann war er zumindest mal von den Oberliga-Kickern von Bersenbrück am Freitag überhaupt nicht zu greifen und das ist auch mal schön, wenn man so Spieler hat, die eben diese gefühlten Neuzugänge sind. Dann freut einen das, dass die zumindest mal doch vielleicht im Nachhinein dann funktionieren. Gerade so ein Spieler wie ein Gumu, der dann doch ja schon als Fehleinkauf in der letzten Saison abgestempelt wurde. Ja, was so ein Trainerwechsel alles ausmachen kann.
Man muss jetzt aber natürlich auch noch eine Schrecksekunde betonen. Ne? Haben wir jetzt noch gar nicht angerissen, denn zu weit gehört natürlich auch, dieses Spiel war in den ersten 20 Minuten noch recht holprig. Wir hatten dann irgendwann so eine 8.9. durch Player eine Top-Chance und dann ging es ja dann so ab der 20. wirklich rund, wo wir dann auch tatsächlich viele Chancen noch liegen gelassen haben, auch Aluminium getroffen haben. Ich denke an diesen epischen Fehlschuss von Thomas Cvancara. Aber vor allen Dingen müssen wir eben über die ganz erste Szene sprechen, ne? Zweite Minute war das, als Omlin tatsächlich zweimal eingreifen musste. Einmal gegen den Abschluss des Bersenbrücker Spielers und dann gegen Manet, heißt der Kollege, glaube ich, Manet mit Doppel-N und EH am Ende, der dann nochmal zum Nachschuss ansetzte. Also es hätte gut und gerne tatsächlich das frühe 1-0 für Bersenbrück geben können. Also das war ja wirklich eine interessante Situation. Ich habe es mir im Nachgang nochmal in den Highlights angeguckt.
Ja, ich habe es, mir ging es genauso. Ich habe es in den Highlights auch hinterher gesehen, dass ja, Bersenbrück hat das ja gut gemacht, wie es oft so ist. Das ist ja kein Einzelfall jetzt gewesen, dass so ein Fünftligist da auch hochmotiviert rauskommt. Auch wenn sie dann in Anführungsstrichen nur Oberliga spielen, können die natürlich auch ein bisschen Fußball spielen. Und das haben sie natürlich in der Situation gezeigt. Das haben sie auch in einigen anderen Situationen gezeigt, waren da auch immer wieder mutig und haben fußballerische Lösungen gesucht. Da muss man als Bundesligist entweder natürlich einfach das nötige Quäntchen Glück haben, was Borussia in der Situation hatte, natürlich auch gepaart mit einem hervorragenden Torhüter, der direkt da war in Minute 2. Und selbst wenn es schief geht, dann muss man das auch einfach abschütteln können. Also selbst wenn Bersenbrück da jetzt das 1-0 gemacht hätte, habe ich keine Zweifel daran, dass Borussia am Ende da als Sieger vom Platz gegangen wäre. Das wäre vielleicht dann schon der erste Mentalitätstest der Mannschaft gewesen, aber ich denke, das kann man dann auch als Bundesligist abschütteln und da am Ende nochmal zurückkommen und den Spieß umdrehen.
Jetzt haben wir natürlich auch viel gelobt nach diesem Spiel, obwohl es am Ende wahrscheinlich trotzdem Muster ohne Wert bleibt. Wenn wir dann am Ende wieder in Augsburg verlieren nächste Woche, dann werden wir schon wieder anders sprechen. Aber vielleicht nehmen wir auch jetzt dieses Spiel mal einmal auch zum Anlass, um vielleicht auch trotzdem zu sagen, was vielleicht noch nicht gut war oder wer noch nicht so richtig in Topform ist. Also ich würde jetzt mir mal zwei Namen rauspicken. Ich fand Marvin Friedrich unsicher. Ich fand die teilweise fahrig so im Aufbauspiel, da merkt man schon, dass er jetzt nicht so richtig zu unserem Fußball, auch zu diesem Fußball passt und trotzdem mentalitätsmäßig finde ich ihn über jeden Zweifel erhaben top und da glaube ich ist auch dieses Tandem mit Wöber schon ein echt korrektes und ja, Luca Netz fand ich jetzt auch nicht so überragend. Wie ging's euch, Boris, wie hast du es vom Fernseher vielleicht gesehen, da sieht man ja immer noch ein bisschen mehr sogar.
Friedrich fand ich halt auch, aber wie gesagt, bisher muss ich immer noch sagen, ich habe von meinem Friedrich bisher noch kein wirkliches Spiel gesehen, muss ich sagen, wo er mich voll und ganz überzeugt hat. Das ist definitiv auch hier wieder weiter so gegangen. Ich muss sagen, man merkte sofort, fand ich, einen Unterschied zu dem Wöber. Luca Netz bleibe ich genauso dabei. Also bei Luca Netz ist für mich immer mein großes Fragezeichen so im Endeffekt. Es sagen ja alle, dass er ein Riesentalent ist. Er spielt ja auch wirklich in allen Auswahlmannschaften und so weiter und so fort. Aber bislang fehlt es mir dann doch einfach mal daran, dass er mal 2-3 Spiele am Stück wirklich stark spielt. Das sind sehr oft sehr so Alibi-Spiele, die man bei ihm sehr oft sieht. Und das fand ich, war jetzt in dem Fall, ich meine, wie gesagt, es ist immer schwer bei so einem Gegner, das zu messen. Aber die zwei waren auch diejenigen, die ich mir am schwierigsten ausgeguckt hatte. Bei den anderen, muss ich zugeben, finde ich es ja gerade einfach, vor allen Dingen die ganze Offensive, das ist einfach gerade einfach total interessant zu sehen, dass einfach mal eine gesamte Offensive ausgetauscht wird. Und man hat da mit dem Alassane Player, der wie so eine Art Regisseur mittlerweile gefühlt dieser Mannschaft so mehr und mehr wird, bin ich einfach auch gespannt, wie das funktionieren wird in der Bundesliga, ob er da das auch so durchziehen kann, weil da sind dann seine Geschwindigkeitsverluste, die er ja doch in den letzten Jahren Erfolg bekommen hat, und seine Wechselhaftigkeit. Da wird es dann sehr, sehr spannend. Also das heißt, ich finde immer gegen so einen Gegner, da wirkt er immer wie so ein kleiner Mozart, der wirklich an vielen Sachen, der viele Sachen ankurbeln kann. Aber hier bin ich einfach sehr, sehr gespannt. Also das sind, also für mich sind die zwei, die du angesprochen hast, plus eben halt am Ende Alassane Player, bin ich einfach auch super gespannt, wie das funktionieren wird, ob er wirklich diese ganzen Leute, die da weggegangen sind, in Sachen so Maschinenraum ersetzen kann. Fabian, wie fandst du es?
Ja, gehe ich mit. Ich hoffe, dass Player auch nochmal zu alter Stärke wiederfindet. Am meisten Sorgen macht mir aber tatsächlich auch mit Hinblick auf den ganzen Kader ehrlicherweise momentan so ein bisschen Luca Netz. Den sehe ich momentan auf dieser Position, die er bekleidet oder auf den Positionen, die er so bekleiden kann, relativ alleine da, mit keinem wirklichen Konkurrenten für die Position. Ich glaube schon, dass wir gute Leute haben, die seine Position auch spielen können, aber es gibt nicht so den großen Konkurrenten, der Luca Netz da jetzt gerade in der ersten Elf gefährlich wird. Das sieht man ja auch schon, wenn man mal auf den Kader schaut und sieht, dass ein Lukas Ulrich auf dieser Position jetzt gerade für die zweite Mannschaft spielt momentan. Da scheint er ja dann doch noch ein paar Meter von der Startelf entfernt zu sein und eher mal für die zweite Mannschaft eingeplant zu sein. Und da hoffe ich einfach drauf, dass Luca Netz da in den kommenden Wochen erstmal stabil bleibt und sich in seinen Leistungen auch in der Bundesliga dann vor allem bestätigen und steigern kann.
Ja, Stichwort Lukas Ulrich ist sicherlich ein guter Ansatz dann auch, um vielleicht so den ein oder anderen Namen noch zu diskutieren gleich, wenn wir über den Kader sprechen. Ich würde jetzt Osnabrück oder Bersenbrück in Osnabrück auch finalisieren. Vielleicht nochmal der Blick auf die Atmosphäre. Es war ja fast ein Heimspiel.
Das wollte ich euch noch fragen. Wie war es vor Ort? Also wie war das Experience? Also ihr liebt ja diese Art von Erstrundenspiele. Erzählt mal ein bisschen.
Also ich muss sagen, Osnabrück erstmal hat ein geiles Stadion, ne? Weil du hast bei mir schon enorme Pluspunkte, wenn ein Stadion wirklich mitten in der Stadt ist, und das ist ja definitiv der Fall. Also man geht im Prinzip vom Hauptbahnhof eine gute Viertelstunde. Dadurch, dass wir noch einen Zwischenstopp bei meinem Hotelzimmer gemacht haben, konnten wir dann diesen Weg auch tatsächlich gehen, was ein bisschen skurril war. Gladbach-Fans in großen Gruppen, die dann eben nicht schon irgendwie mittags in der Stadt waren, wurden am Bahnhof zu den Shuttlebussen navigiert und die mussten dann mit den Shuttlebussen zum Stadion fahren. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil so richtig sah ich jetzt das Bedürfnis dafür nicht, ne? Weil ich meine, es wird sich noch kein Kölner 4 Tage vorm Spiel des FC beim VfL Osnabrück in der Stadt aufgehalten haben, aber das nur am Rande. Ja, und dann Bremer Brücke ist einfach ein Schmuckkästchen, ne? Ich glaube, ist gut vergleichbar mit irgendwie so einem Zweit- oder Drittligastadion in London, in England. Viele Stehplätze, das fand ich stark. Generell auch Bersenbrück, gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass die keinerlei Fanszene haben, war es doch an der einen oder anderen Stelle echt gut rot in den Fanblöcken. Aber für uns war es natürlich wirklich de facto ein Heimspiel und das hat sich dann auch in eine Stimmung niedergeschlagen. Wenngleich man sagen muss, Fabian, da haben wir auch im Blog schon drüber gesprochen, man hätte es noch ein bisschen stimmungsvoller von Anfang an hinkriegen können. Ich fand zum Beispiel so ab der ersten halben Stunde oder gerade in der zweiten Halbzeit war es teilweise viel besser als am Anfang. Da war es sehr, sehr unkoordiniert.
Ja, genau. Es gab so ein paar Schwierigkeiten. Schwierigkeit 1 war, das merkte man dann auch irgendwann bei einem der Wechselgesänge. Da muss man vielleicht mal eine kleine Kritik üben, auch an die Fans von Borussia, die auf der Haupttribüne oder Gegengeraden saßen. Beim Wechselgesang, da kam nicht viel rüber von der Haupttribüne, obwohl die ganze Haupttribüne oder Gegengerade eben voll war mit Fans von Borussia. Da hatte ich mir mehr erwartet, ehrlicherweise an der Stelle. Ansonsten, ja, war es ein bisschen unkoordiniert. Im Nachhinein ist man dann natürlich immer schlauer. Ich denke, die Ultras sind auch im Nachhinein schlauer. Wenn sie jetzt im Nachhinein gewusst hätten, wie die Situation dann letztlich vor Ort sein wird mit den zwei Stehblöcken links und rechts, hätten sie sich vielleicht auch ein bisschen besser aufgeteilt. So waren die Ultras komplett in dem linken, in dem eigentlichen Gäste-Stehbereich, rechts dann noch der andere Steherbereich, der dann netterweise für die Fans von Borussia auch noch aufgemacht wurde. Und man hatte so ein bisschen Akustikprobleme in dem rechten Bereich. Hat die Kommandos der Ultras und auch die Trommel leider nicht ganz optimal gehört. Das hat dazu geführt, dass der Support nicht ganz so optimal war, wie er eigentlich hätte sein können. Ich vermute, dass die Ultras das in ihrer Analyse des Spiels mit Sicherheit auch aufgenommen haben werden. Ist natürlich immer schwer zu planen, wie viele Leute kommen wirklich, wie ist es dann am Ende vor Ort. Kann man jetzt im Nachhinein sagen, wäre wahrscheinlich cleverer gewesen, wenn man sich aufgeteilt hätte auf die komplette Breite dieses hinteren Tores. Auch eine Trommel und einen Capo auch in den rechten Stehbereich. Ich glaube, dann hätte man das absolute Maximum rausholen können. So war es aber schon gut. Ich glaube, man hat schon einfach in Summe gemerkt, dass die Motivation und die Lust auf die neue Saison doch da ist.
Und das hat sich vor allen Dingen dann natürlich in der zweiten Halbzeit so bei diesen Klassikern dann auch gezeigt, finde ich. Also da kam nämlich so diese Akustik oder dieses Stadion der Akustik sogar zugute. Ne? Es war ein ja unfassbar tiefes Dach. Ne? Es ist ja kein hohes Stadion. Also man kommt ja am Ende in Summe auch nur auf knapp 16.000 an der Bremer Brücke. Aber wenn da dann irgendwie so eine gesamter Hintertorbereich und nicht eben nur der reguläre Gästeblock mitmacht bei den Klassikern, dann ist es natürlich auch stimmungstechnisch echt, echt gut gewesen. Hinten raus natürlich auch nochmal ein guter Moment dann auch von den Ultras, die ja dann auch das Transparent bezüglich Stevie Leiner auch nochmal der Mannschaft gegeben haben und das war, glaube ich, auch noch wichtig. Das habe ich mir auch erhofft, dass es da noch irgendwie ein Signal gibt. Das gab es und dementsprechend ist man dann, ja, wie sich das gehört, mit einem standesgemäßen Sieg aus dieser ersten Pokalrunde gegangen, mit guten Gefühlen, mit einem guten Stadion, mit einem mehr als würdigen Rahmen ausverkauft. Ich denke, das ist auch nicht selbstverständlich für eine 8000 Einwohnerstadt, dass sie da natürlich dann so einen Pokal am Abend hinbekommen, aber das haben sie auch zu schätzen gewusst mit dem Los Borussia Mönchengladbach. Und von daher kann es weitergehen. Pokalrunde wird erst Ende September ausgelost. Das ist ja die Unart.
1.10., oder? Habe ich heute gelesen.
Ja, oder 1.10. sogar. Ist ja quasi Ende September. Liegt ja daran, dass hier die Supercup-Teams Leipzig und Bayern erst Ende September spielen. Also ja, das finde ich immer nervig, wenn das so lange auf sich warten lässt. Aber drei Bundesligisten sind schon mindestens raus mit Augsburg, Bremen, Bochum. Gegen drei Drittligisten ausgeschieden, gegen Haching, Viktoria, Köln und Bielefeld. Und ich finde es insofern interessant, als dass mehr Bundesligisten gegen unterklassige Teams ausgeschieden sind bislang als Zweitligisten. Denn da hat es nur den KSC mit Lars Stindl und Hannover 96 ereilt. Also ja, Mal schauen, wie lange wir im Wettbewerb sind. Der Traum von Berlin erlebt auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, können wir doch mal kurz über die Kadersituation sprechen. Du hast eben, Fabian, du hast den Kollegen Lukas Ulrich angesprochen. Es waren ja noch ein paar andere Kaderspieler der ersten in Aachen beim 2-2 am Freitag im Einsatz mit Oskar Fraulo, der verliehen werden soll mit Ivandro Borges Sanchez und auch Jan Olschowski. Was rechnet ihr den Kandidaten noch für Chancen aus? Ich denke, bei Fraulo ist klar, wenn da jetzt ein Abnehmer gefunden ist, dann geht er, aber wie verhält es sich mit den anderen Spielern?
Boah, also ich bin da, also ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich da auch gar nicht so nah dran. Also da müssen wir, glaube ich, am besten unseren Jonas Horvath nochmal fragen, der wahrscheinlich bei gefühlt jedem Training dabei ist. Also da bin ich echt, also mein Gefühl war, also das, wo, wie du es ja schon sagst, ganz klar jetzt auch die Kommunikation ja schon gelaufen ist bei Fraulo, wo ja auch der Verein schon gesagt hat, dass man da gerne jetzt ein Leihgeschäft machen möchte. Das heißt, da gehe ich auch davon aus, dass es irgendwie die nächsten Tage noch klappt. Borges Sanchez, würde ich jetzt auch sagen, hat wahrscheinlich gerade das Problem, dass jetzt einfach viele schnelle Leute auf den Außen jetzt da sind. Also das ist eher, wäre eher wegen Verletzungspech, dass der mal mehr Zeit bekommen würde. Und ich glaube, spannend wird halt Olschowski werden, wie Seoane sich ihn anschaut und auch generell die Torwartsituation betrachtet. Man hat ja irgendwie das Gefühl, dass er auf jeden Fall stark, also viel mit Nikolas jetzt auch in der Vorbereitung da gespielt hat. Aber es lag natürlich auch daran, weil Olschowski auch verletzt war. Also dementsprechend ist es schwierig zu deuten. Aber ja, also habe ich um ehrlich gesagt nicht so tiefe Sichtweisen zu. Ja. Fabian, wie siehst du es?
Geht mir auch so. Also es ist, glaube ich, gar nicht, also ich würde sogar so weit gehen, dass aktuell da noch gar nicht so wirklich zu deuten ist. Ich kann die Besetzung vom Wochenende jetzt sehr gut nachvollziehen. Olschowski verletzt gewesen, keine Spielpraxis. Hätte man ihn natürlich mit nach Osnabrück genommen, dann hätte er auch da keine Spielpraxis bekommen.
Und ganz kurz, Sippel hat man ja mitgenommen. Sippel war ja beim Aufwärmen dabei in Osnabrück.
Sippel war dabei, genau, aber nicht gemeldet. Auch das eine ganz spannende, das ist vielleicht eine ganz spannende Information, wo wir dann auch direkt analysiert haben und gesagt haben, das sieht fast danach aus, als wäre, egal was passiert, Tobias Sippel der dritte Torhüter für diese Saison. Dadurch, dass Brüll ja in der zweiten Mannschaft auch ohnehin rot gesperrt war, war es vielleicht sogar dann die logische Konsequenz, Olschowski dann gegen Aachen ins Tor zu stellen, damit er Spielpraxis bekommt. Jetzt wird sich halt aber die ganz große Frage stellen und aus meiner Sicht die Frage, die jetzt so ein bisschen bis Ende August vielleicht auch noch beantwortet werden muss, sollte. Wer ist denn eigentlich unser zweiter Torhüter? Bleibt es Olschowski oder wird es auch Moritz Nikolas, was dann wiederum bedeuten könnte, dass man auch Jan Olschowski verleiht für ein Jahr, so dass wir auch dann wieder zwei verliehene Torhüter hätten. Der eine verliehene Torhüter übrigens gerade zum Pokalhelden geworden in Bielefeld, indem er den VfL Bochum rausgeschmissen hat.
Genau, Jonas Kersken mit 4-1 gewinnt Bielefeld das Elfmeterschießen gegen Bochum. Aber ja, ich glaube auch, Sippel ist für mich klar die 3. Das wird vielleicht dann auch eine Rolle sein, die ihm auch in der Bundesliga zuteil wird, dass er dann trotzdem eben mitfährt, weil er natürlich auch für die Truppe ja einfach ein guter Faktor ist, gerade auch für jüngere Torhüter wie Olschowski oder eben Nikolas, wer auch immer dann da die 2 sein wird. Aber ich sag mal so, Moritz Nikolas, 25, aus dem wird jetzt kein überragender Weltklasse-Torwart mehr, ne? Und wenn er sich mit dieser Rolle der Nummer 2 anfreunden kann, ich glaube, da haben alle Seiten was davon, sofern Olschowski dann eben verliehen wird. Ich meine jetzt in Aachen, ich habe mir jetzt da mal die Highlights auch angeschaut, das war ja völlig wild, das 2-1, als er da so einen wilden Rückpass dann nicht mehr von der Linie buxieren kann. Das war natürlich dann auch ein mäßiger Auftakt für ihn, ist einfach super bitter gelaufen. Ne? Wenn er in der Saisonvorbereitung in der wichtigsten Zeit verletzt bist, ist das natürlich unschön. Aber ja, vielleicht gibt es da noch eine Leihe Ende August, wäre sicherlich ihm zu wünschen. Ja, und ansonsten hat sich eigentlich, glaube ich, im Vergleich zur Vorwoche nicht viel verändert. Oder wie seht ihr es? Ne? Also wahrscheinlich hängt alles weiterhin an Nico Elvedi.
Also Nico Elvedi ist das eine, aber eben halt das, was du ja schon angesprochen hast, ist aus meiner Sicht, ist eben halt Ich bleibe immer dabei, die spannende Sache wird sein, wie wir mit unseren Außenverteidigern einfach umgehen. Also weil die Frage, also die müsste man jetzt schon einmal beantworten, ist es das Szenario, dass Wöber eben halt auch links außen spielen kann, wenn eben halt die Innenverteidigung normal besetzt ist, mit Friedrich dann und Itakura. Oder
Kierodia oder Kierodia, wir wissen es auch noch nicht genau.
Dass das sozusagen der Kern dann ist und man dann eben halt Wöber links außen spielen lässt, weiß ich nicht. Das wird sich halt zeigen, weil ansonsten wird es da aus meiner Sicht schon sehr, sehr dünn sein. Ich weiß nicht, ob Ceoane sich vorstellen kann, mit Luka Netz als Vollzeit-Linksverteidiger reinzugehen. Sehe ich auf jeden Fall echt schwierig. Also, aber wie gesagt, und auf der anderen Seite haben wir ja schon das klare Bekenntnis, dass wir auf der Rechtsaußen, also rechten Verteidigerposition, solange Stevie jetzt in Behandlung ist, auf jeden Fall erstmal nicht jemand Neues holt. Finde ich halt auch mutig, muss ich sagen. Da bleibe ich bei. Also das ist, hat ja gar nichts mit Stevie zu tun, sondern es hat nur etwas damit zu tun, wie sind wir ausgestattet auf der Position, weil da ist der Kollege Walde, das hatten wir ja schon damals beim letzten Mal auch gesagt, jetzt sicherlich keiner, der Bundesliga-Format jetzt schon hat. Dementsprechend sehe ich das ja eben halt weiterhin als sehr, sehr schwierig.
Die Frage ist, in welchem System werden wir eigentlich hauptsächlich spielen? In Bersenbrück war das natürlich jetzt so eine Art Viererkette hinten, auch nicht immer ganz klar erkennbar. Netz war dann doch manchmal auch wieder etwas höher als Skelly. Das war schon sehr flexibel. In den meisten Fällen wirkte es eher wie ein 4-2-4-System. Das war aber ja schon sehr, sehr variabel, sehr flexibel. Also die Frage ist eigentlich, spielen wir mit einer klassischen Viererkette in vielen Spielen? Wenn ja, dann gebe ich dir auf jeden Fall recht, dann wird das knapp. Wenn Ceoane sagt, okay, im Zweifel, wenn mir keiner von den Außenverteidigern zur Verfügung steht, dann finde ich das okay. Dann spielen wir halt mit Dreierkette, auf der rechten Seite dann eben Honorar als Schienenspieler. Aber mir fehlt auch der Schienenspieler auf der linken Seite, das muss ich dann auch ganz klar sagen. Und da würde ich dann auch wirklich sagen, neben Luka Netz fehlt uns da einiges, wenn es denn wirklich so ist, dass Lukas Ulrich momentan doch noch ein bisschen von der Mannschaft weg ist. Vielleicht wirkt es ja auch einfach nur falsch auf uns. Vielleicht will man Lukas Ulrich einfach nur um jeden Preis gerade die Spielpraxis ermöglichen, weil man ihn ja vielleicht doch nah an der Mannschaft sieht. Das finde ich sehr schwer zu beurteilen. Es wirkt gerade erstmal so, als wäre er nicht ganz nah dran.
Und dann haben wir ja die offenen Flanken. Ich sag mal hier Rieder, der wie ein Gespenst über Borussia Mönchengladbach schwebt, noch gar nicht besprochen. Und vor allen Dingen den Backup-Stürmer für Thomas Schwanscherer, weil da scheint es ja auf jeden Fall den Willen zu geben, vielleicht sogar unabhängig von Elvedi, da noch was zu machen. Und wenn es irgendwie über ein Leihmodell ist, finde ich gut, dass man das erkennt. Weil auch da darf man nicht nur mit Schwanscherer, einem Neuling in der Bundesliga, in die Saison gehen, oder Boris?
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich bleibe ja immer dabei, dass grundsätzlich fühle ich mich jetzt schon ganz anders in dieser Saison jetzt besetzt da als in der Vergangenheit. Aber weil, wie gesagt, ich halte einfach auch super viel von Ranos. Ich glaube, ich sehe da eine Riesenmöglichkeit, dass der Junge sich wirklich, der ist auf jeden Fall auch heiß. Also was mir ja gefällt bei Schwanscherer und bei Ranos, das sind zwei Jungs, die auf den Platz gehen und jedes Mal treffen wollen. Das merkt man, fand ich in der gesamten Vorbereitung bei den beiden sehr stark an, das sind richtige Stürmer. So. Das ist jetzt nicht so, also jetzt, das, auch wenn sich das ein bisschen doof anhört, normalerweise sollte das selbstverständlich sein, aber ich würde sagen, bei Borussia hatten wir das jetzt lange nicht, dass wir diese Art von Mittelstürmern so hatten. Und deswegen finde ich das erstmal schon mal sehr, sehr gut. Aber also, um ehrlich zu sein, meine Hoffnung war ja, als das Gerücht kam, dass Weghorst in die Liga kommen möchte, da hatte ich ja gehofft, dass er jemand wäre, den wir uns vielleicht für ein Jahr ausleihen würden. Also so ein Kaliber als sozusagen, also auch einer, der schon ruhig ein paar Jahre gespielt hat, aber der halt wirklich weiß, wo das Tor steht und immer wieder nochmal einen guten Impuls geben könnte. Ich glaube, so jemand wäre schon extrem gut, wenn wir so jemanden hätten. Und Rieder, von dem, was ich die ganze Zeit höre, ist ja im Endeffekt Ich glaube, da wird es erst dann wirklich konkret, sollte wirklich alles klappen mit Elvedi und da jetzt wirklich einen Haken hintergemacht, wobei ich dabei bleibe, dass die Elvedi-Situation auch nicht so einfach ist, wenn es wirklich nur Wolverhampton Wanderers sind, weil die stecken ja auch gerade total im Chaos jetzt, also dementsprechend.
Trainerwechsel, ne?
Trainerwechsel, viel Chaos auf dem Transfermarkt, also dementsprechend scheint mir das eine sehr, sehr dünne Situation zu sein.
Andere Frage, einzige Frage, offene Frage noch. Was ist eigentlich mit Hannes Wolf?
Guter Punkt, den habe ich ganz vergessen.
Hannes Wolf war nicht im Kader am Freitag, hat es nicht in den Spieltagskader geschafft. Ich habe nichts von einer Verletzung gehört.
Elvedi war im Kader, das darf man auch nicht vergessen.
Ist ein bisschen untergegangen in den letzten... Elvedi war im Kader, wurde aber nicht eingesetzt dann. Hannes Wolf war nicht im Kader, auf der Bank saßen noch Reitz und Hermann, die dann nicht zum Einsatz gekommen sind. Also auch schon eine ganz klare Ansage, wenn nicht irgendwas war, was ich jetzt verpasst habe bei Hannes Wolf am Freitag, dann ist das eigentlich auch eine klare Ansage, dass Hannes Wolf sich auch einen neuen Verein suchen kann.
Du sagst es, also ich denke auch, was die Position betrifft, ne? Also da haben wir jetzt einen anderen Fußball, den wir spielen wollen, ganz, ganz schnellen, dynamischen Fußball. Hannes Wolf ist jetzt auch nicht erst seit einem Jahr da, wie Nathan Gumu oder so, und ja, ist wirklich tatsächlich ein ganz dicker Stempel, wo drauf steht Fehleinkauf, ne? Vor allen Dingen, weil es ein teures Missverständnis war, was da uns eingebrockt wurde.
Wie wurde es jetzt so schön auf Twitter, ich nenne es weiterhin Twitter, geschrieben, dass wir ja jemanden haben, der gerade seinen Verein als den spannendsten der Liga bezeichnet und wir uns doch alle darauf konzentrieren sollten, auf den Verein, der sich gerade aus der Situation herausarbeitet, nachdem diese Person diesen Verein in einem sehr, sehr ruinösen Zustand hinterlassen hat, um es mal dezent auszudrücken. Und ich glaube, so ein Wolf-Transfer ist wirklich, finde ich, das waren so diese ganzen Highlights, wo wir wirklich einfach schlichtweg Managementfehler bei uns begangen wurden, dass er nämlich eine Klausel drin hatte, wonach er verpflichtet werden musste ab einer gewissen Anzahl von Einsätzen. Und er hat ja wirklich nicht mal ansatzweise gut gespielt. Also
vor allen Dingen, die Einsätze waren ja auch fast nie startelfbedingt.
Es waren aber meistens so 5-Minuten-Einsätze, wo jeder eigentlich ab Februar schon gezittert hat, hoffentlich setzt der Rose den nicht noch dreimal ein. Aber natürlich hat er ihn dann noch dreimal eingewechselt. Also an der Stelle nochmal danke für nichts.
Red Bull brauchte das Geld, ne? Da musste man natürlich drauf achten, also naja. Aber tatsächlich, ne, er ist so ein bisschen zum Symbol dieses Management-Siechtums in der Zeit geworden im Nachgang und ganz ehrlich, der Junge als solcher kann ja am wenigsten dafür. Der hat dieses riesen Price-Tag da auf seinen Schultern, naja.
Also ich wünsche dem auch nur, dass der irgendwie jetzt noch irgendwo anders unterkommt und da nochmal zeigen kann, dass er wirklich was drauf hat. Würde ich mich für ihn auch sehr, sehr freuen. Er hat auch ein schönes, wir haben unseren ersten Sieg gegen Leipzig durch ihn bekommen, durch sein Tor.
Und das nimmt ihn und uns keiner mehr. So sieht's aus. Sprechen wir jetzt zum Abschluss über den FC Augsburg. Ein Verein, über den wir gar nicht so viel sagen können. Und das war unter anderem Anlass, um uns da fachkundigen Rat zur Seite zu holen. Und zwar haben wir Augsburg-Bloggerin, Podcasterin und Fan Irina gefragt, ob sie uns hier fachkundig zur Seite steht. Das hat sie gemacht, hat uns ein paar Sprachnachrichten geschickt. Und das nach der bitteren Pokalschlappe bei Unterhaching. Wir hören mal rein. Erstmal zunächst die Vorstellung, wer ist sie und warum ist sie Fan des FC Augsburg geworden?
Servus zusammen, ich bin die Irina und ich bin eine FCA-Fan aus Augsburg, gebürtig. Ich lebe aber seit jetzt schon seit über 9 Jahren in NRW in der Nähe von Bielefeld. Ich bin selber Host von einem Podcast namens Puckengeschwätz, der sich auch mit dem FCA beschäftigt und bin auch eine Bloggerin beim einzigen FCA-Blog namens Rosenau Gazette. Das heißt, ich beschäftige mich schon neben den Spielen auch überdurchschnittlich viel mit dem FCA Augsburg. Ja, deswegen freue ich mich auch heute Teil der Runde zu sein und euch ein paar Fragen beantworten zu können zu dem Stand rund um den FCA Augsburg. Ich bin seit 2004, 2005 FCA-Fan. Das war in der Zeit, wo der FCA in der Regionalliga rumgedümpelt ist. Ich habe eigentlich den Bezug zur Stadt, weil ich da geboren bin, meine Familie da wohnt, weil ich da aufgewachsen bin. Es ist gar nicht selbstverständlich, in dieser Zeit FCA-Fan zu sein, weil in der 2000er-Wende ist der FCA ja in die Bayernliga abgestiegen und dann erst wieder in den Anfang der 2000er wieder in die Regionalliga aufgestiegen und deswegen sind da viele Fans auch eher in die Richtung München abgewandert und da ist eine ganze Fangeneration abhanden gekommen und ich bin damals einfach aufgrund der aufgrund des Rosenau-Stadions, des altehrwürdigen Stadions, in dem der FCA bis ungefähr 2009 gespielt hat, so ein bisschen Fan geworden, weil ich mich in diesen Charme des Stadions verliebt habe und in diesen leidenschaftlichen, kämpfenden Club. Und ja, das war für mich so ein kompletter Antagonist zum FC Bayern. Ich kannte vorher nur das Olympiastadion in München und irgendwie fand ich die Rosenau und den FCA schnuckliger und charmanter. Und ich bin da irgendwie hängen geblieben.
Und in diesen 1,30 steckten jetzt schon mehr Informationen drin, als wir, glaube ich, hätten rausgeben können über die Historie des FCA. Kann mir jemand von euch auf Anhieb sagen, wie viele Saisons Bundesliga Augsburg mittlerweile schon gespielt hat?
Wann sind sie denn aufgestiegen? 2014? Nee, 11 oder so, oder?
11 ist richtig tatsächlich. Und ich finde das echt beeindruckend, ne? Weil die Relevanz ist in der Zeit ja überhaupt nie gestiegen in der Außenwahrnehmung. Das ist wirklich, ich glaube, dass das schwierige Los des FC Augsburg, obwohl wir eine Liga haben, wo wirklich verachtenswerte Vereine oder Konstruktionen drin sind, dass der FC Augsburg natürlich wahrscheinlich so in einem echt schlechten Umfeld liegt, ne? Mit München, Nürnberg, Stuttgart, alles um die Ecke, oder?
Ja, ich finde immer, der FC Augsburg ist halt das geworden in den letzten, wie gesagt, jetzt dann vielleicht 10 Jahren, was in den 90ern eben halt der VfL Bochum war, die graue Maus. So, also als eine Zeit war, wo quasi das gesamte Ruhrgebiet, die Bundesliga und der Niederrhein und alles Rheinische, also Nordrhein-Westfalen quasi die Bundesliga irgendwie so quasi zu 80% ausgemacht hat, waren es eben halt die Bochumer, die diese Rolle hatten, irgendwie immer so kurz vorm Abstieg oder teilweise abgestiegen und wieder aufgestiegen. Muss man irgendwie sagen, haben die Augsburger, finde ich, dieses Image übernommen, obwohl sie ja noch nicht mal abgestiegen sind in der ganzen Zeit. Das ist ja das Krasseste.
Die Platzierung in den letzten 3 Saisons, die sprechen auch Bände 13, 14, 15. Ne? Also das unterstreicht das vielleicht so ein bisschen. Aber sie haben ja schon den Nimbus der Unabsteigbarkeit bekommen. Ich denke, den kann man den zweifellos anhaften. Wenn man jetzt das Gesetz der Serie zu Rate ziehen würde, 13, 14, 15, dann wartet aber erstmals die Relegation als Bundesligist. Da haben wir deshalb Irene auch gefragt, was stimmt sie denn positiv, dass dieser Turnaround jetzt gelingen kann und der Trend eben nicht weitergeht und welche Erwartungen hat man denn beim FC Augsburg an die kommende Spielzeit?
Puh, schwierige Frage. Ich hatte jetzt ein paar Wochen Abstand, ehrlich gesagt, zum FCA, weil ich hatte, ehrlich gesagt, gar nicht so die Lust, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil der Saisonausklang beim FCA wirklich furchtbar war. Ich war Teil des Rasenfunk Royal aus Sicht des FCA, also wer mag gerne reinhören, da ist schon sehr viel gesagt worden zu der letzten Saison des FCA, wen das jetzt vielleicht noch tiefer interessiert. Genau, deswegen ist das, was mich positiv stimmt, da auch vielleicht ein bisschen daraus zu ziehen, was für Lernen ich da auch aufgezeigt habe, die man eben jetzt bearbeiten muss. Und jetzt nehme ich natürlich jetzt gerade auf, nachdem der FCA in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Unterhaching rausgeflogen ist. Und ich hatte so viele positiven Punkte, die habe ich aber in diesem Spiel überhaupt nicht gesehen. Deswegen schwierig, jetzt gerade heute das zu beantworten. Also was mich positiv gestimmt hat, sind 3 Dinge. Auf der einen Seite, dass adäquates Personal kam mit Breithaupt, Pfeiffer, Michel, Tietz und wie sie alle heißen, sind für mich da wirklich auch interessante Spieler mit Michel, Pfeiffer. Jetzt darf ich Damen den Torhüter nicht vergessen, auch welche, die auch schon einigermaßen Bundesliga-Erfahrung mitbringen und bei denen ich sehr viel Potenzial sehe. Das hat mich ehrlich gesagt positiv gestimmt. Das zweite war, dass Stefan Reuter ja auch anscheinend die Lehre gezogen hat, dass ja er so ein bisschen zu nah manchmal am an der Mannschaft ist, im Spiel ist, und hat da mal Marinko Jurendić, einen Schweizer Trainer in Anführungszeichen oder Sportdirektor, dazwischen sozusagen installiert, der dann mehr näher am Stadion, am Stadionumfeld, an dem Spiel und an den Spielern dran ist. Und das war für mich eine positive Entscheidung, weil es in der Vorsaison, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den Weinzierl-Abgang und das Gerücht, dass Armin Feder mit installiert werden sollte, da wurde das ja noch komplett abgelehnt, diese Idee, jemanden dazwischen zu installieren, und jetzt ist das so gekommen und ich denke, das waren die richtigen Lehren und es wird sich zeigen, wie positiv das sich gestaltet. Und das Dritte ist, dass ich denke, dass dieses krachende Gescheitertsein eigentlich noch zum Ende der Saison wurde es ja nochmal richtig deutlich. Und deswegen glaube ich, oder war für mich das so besser, man scheitert oder man kracht nochmal so richtig auf den Boden am Ende der Saison, also damit man es nicht mehr beschönigen kann. Und das hat mir eigentlich die Hoffnung gegeben, dass so ein paar negative Anschauungsbeispiele eben vorhanden sind, an denen man sich abarbeiten kann. Also man hat ja quasi diese negativen Punkte auch eigentlich auf dem Silbertablett serviert bekommen. Und das war für mich so eine der Hoffnungen, dass man da eben weiß ganz genau, was man besser machen muss. Das war zum Beispiel eben zu viele gelbe Karten. Das war das Thema Spieleröffnung, Spielaufbau, die Passquote, überhaupt eine Spielkultur und natürlich auch das immerwährende Thema zu viel lamentieren und sich mit Kleinigkeiten aufhalten. Da hatte ich eigentlich relativ viel Hoffnung. Und ja, jetzt nach dem DFB-Pokal, da habe ich sehr viel noch nicht erkannt. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist noch Teil der Vorbereitung. Der Drittligist in dem Fall, Unterhaching, war super motiviert. Und steht auch schon ein bisschen weiter in der Saison drin als der FCA. Ja, das kann einer der Gründe sein, weswegen ich denke, man muss jetzt nicht komplett alles nochmal überdenken. Aber es gibt jetzt auf jeden Fall Impulse, wo man sagen muss, bis zum Saisonauftakt muss noch ein bisschen was passieren. Was in Augsburg natürlich immer schon kritisiert wird, ist halt das Thema Neuzugänge. Da komme ich ja beim nächsten Punkt nochmal gleich dazu. Und deswegen aktuell meine Stimmung bin ich gedämpft wegen dem DFB-Pokalspiel und ich denke, wenn wir so auftreten gegen Gladbach, dann haben wir da keine Chance und deswegen hoffe ich, dass jetzt nochmal ein Ruck durch die Mannschaft geht tatsächlich.
Fabian, vielleicht an dieser Stelle ein Einschub, und zwar habe ich das Gefühl, dass Augsburg immer Spieler bekommt, die so ein gewisses Potenzial hätten, auch uns gut zu tun, oder? Das geht mir in dieser Aufzählung auch wieder so. Breithaupt, Pfeiffer, Tietz würde ich alle nehmen, ne? Und sorgt irgendwie auch dafür, dass man nie, auch dieses Jahr nicht, Augsburg jetzt irgendwie als Abstiegskandidat Nummer 1 auf dem Zettel hat, oder?
Nummer 1 nicht, aber für mich sind sie ein Abstiegskandidat, das muss ich ganz klar so sagen. Wenn ich mir die Mannschaft anschaue, mit Demirovic als Kapitän, jetzt in dem Spiel, ich meine, liebe Grüße an Irina, ich meine, sie spricht von Fußballkultur und dann haben sie Sven Michel verpflichtet, das sind alles so Dinge. Naja, ich würde sagen, für mich ist der FCA ohne Trainerwechsel, jetzt nach dieser Runde, schon angeschlagen. Der große Umbruch hat eigentlich nicht so wirklich stattgefunden, wenn ich mir diese Mannschaft anschaue, und würde mir da erhoffen, dass Borussia das am ersten Spieltag nutzen kann. Dass der FCA ein unangenehmer Gegner ist und dass gerade auch diese Spieler, genau die du ansprichst, sind schon Spieler, wo ich auch sagen würde, dass uninteressant sind die nicht. Und bitte versteht mich nicht falsch, auch inhaltlich ist die Mannschaft des FCA aus meiner Sicht nicht schlecht. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es ob der Trend des FCA jedes Jahr einen Platz nach unten zu rutschen sich wirklich aufhalten lassen kann in dieser Saison mit dieser Mannschaft. Ich wäre da skeptisch aus der Ferne. Selbst wenn es klappt und der FCA am Samstag wie regelmäßig Borussia schlägt daheim.
Kommen wir gleich auch noch zu. Sie hat ja schon angekündigt, wir haben sie natürlich auch gefragt, wer ist denn jetzt eigentlich alles neu da im Kader und auf wem ruhen dann die Hoffnungen? Ist es so ein Philipp Tietz vielleicht, der aus Darmstadt gekommen ist?
Er hat genau bezüglich des Kaders, hatte ich schon mal erwähnt, im Tor ist Giekiewicz gegangen. Da ist Finn Dahmen von Mainz dazu gestoßen, der ist jetzt auch der etatmäßige Keeper Nummer 1. und hinter ihm Tomasz Kubek, der im Saisonendspurt die Nummer 1 war, als Nummer 2 noch. Das ist noch nicht so ganz klar, ob der eben noch bleibt. In der Innenverteidigung ist Patrick Pfeiffer dazugekommen von Darmstadt. Und der ist natürlich einer, der schon im Ersten Erfahrung mitbringt, wo auch viele andere Vereine dran waren. Ja, der ist natürlich aber die ersten, glaube ich, 3 Spiele in der Bundesliga gesperrt. Das heißt, gegen Gladbach wird er wahrscheinlich nicht dabei sein aufgrund der Rotsperre. Die hat er noch von seinem ehemaligen Club mitgebracht. Dann haben wir Breithaupt vom KSC verpflichtet. Das war ja eine ganz, ganz lange Hängepartie, ob der überhaupt kommt. Ja, es gilt ja, ist ja auch ein super Bursche, ein super Diamant da auf dem defensiven, im zentralen Mittelfeld. Dann noch in der Offensive, da wurde Sven Michel von Union verpflichtet, den man halt so ein bisschen als Führungsspieler sieht, fand ich auch wichtig, weil es natürlich eine junge Elf ist. Der FCA verjüngert seit 2-3 Jahren seinen Kader konstant. Und da finde ich halt, dass so ein erfahrener Spieler wie Sven Michel, der auch so ein kleiner Haudegen ist, ganz gut tut. Und dann kam auch Philipp Titz dazu. Der ist auch Stürmer. Der hat zuvor auch bei Darmstadt 98 gespielt. Und ja, der ist für mich auch einer, der natürlich weiß, wo das Tor steht, hat nur auf den zweiten Blick Sinn ergeben. Also ich habe das Gefühl, dass man halt mit einem Mergen Berisha-Abgang rechnete. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit im Transfergeschehen und der Transfermarkt hat ja noch ein bisschen geöffnet und dass das schon mal ein bisschen ein Vorgriff ist, weil er halt auch ein zentraler Mittelstürmer sozusagen ist. Und den werden wir jetzt erstmal kennenlernen von der Spielweise her, wie der sich da integrieren kann. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall hat der FCA dann vorbehaltlich, dass Berisha noch geht, trotzdem immer genug Stürmer im Kader aktuell. Ja, es gibt natürlich noch ein paar Abgänge, die ja gerade noch diskutiert werden. Iago ist ein Kandidat, der ist ja Linksverteidiger. Felix Udokai hat medial bekannt gegeben, dass er Vertrag nicht verlängern will über das Saisonende hinaus. Der war auch nicht im Kader beim DFB-Pokalspiel heute. Jeffrey Hauvelau, etatmäßiger Kapitän die letzten Jahre, ist so ein bisschen leicht in Anführungszeichen abgesägt worden. Der ist aber verletzt und operiert worden, aber dem sein Vertrag wird auch nicht über das Saisonende hinaus verlängert. Ist jetzt auch bekannt gegeben worden. Ja, Raphael Framberger, der hatte kaum Chancen auf rechts und hat sich jetzt nochmal einen Kreuzbandriss, meine ich, zugezogen. Renato Veiga, der war ja ausgeliehen von Sporting B, also Sporting Lissabon B, und der war eigentlich noch bis Ende 23, meine ich, ausgeliehen gewesen, und da scheint es auch so zu sein, dass die Leihe vorzeitig beendet wird. Nur Serenren Basé, der ist ein offensiver Mittelfeldspieler, also auf den Flügeln zu Hause, der kann den FCA bei einem passenden Angebot verlassen. Masaya Okugawa kam jetzt als Neuzugang dazu, der ist aber noch verletzt, der hat was Hartnäckigeres, der wird den Saisonauftakt, also der wird schon die ersten Spiele definitiv verpassen. Und ansonsten, ja, haben wir halt noch ein paar Winterneuzugänge, die jetzt nochmal nachweisen müssen, dass sie in der Bundesliga angekommen sind. Dion Bellio, Erwin Cardona und wie sie alle heißen, da muss man schauen, wie sich die eben weiterhin in der Bundesliga schlagen. Genau. Auf wem ruhen die Hoffnungen? Ermedin Demirovic ist jetzt zum Kapitän ernannt worden, Niklas Dorsch zu seinem Stellvertreter. Ich denke, das sind auf jeden Fall zwei, die vorangehen sollen, unterstützt durch Sven Michel mit seiner Erfahrung. Der ist ja jetzt auch schon 33 Jahre mittlerweile. Also ich habe die Hoffnung, dass der eben auch mal vorangeht, wenn die Mannschaft zum Beispiel im Rückstand liegt. Das war so ein Problem der letzten Rückserie, dass der FCA dann immer das Gefühl, es geht keiner voran, es will keiner irgendwie das Ruder übernehmen und nochmal das Ruder rumreißen. Und da habe ich das Gefühl, dass das vielleicht so ein bisschen die Aufgabe sein soll von einem Sven Michel, auch einem Niklas Dorsch natürlich. Und natürlich in der Innenverteidigung dann künftig wird sich zeigen, wer da eben das Duo ist. Heute waren es Patrick Pfeiffer und Frederik Winter. Maxi Bauer sitzt noch auf der Bank. Ja, da wird sich auch auf jeden Fall noch ergeben, wer dann auch die Innenverteidigung bildet gegen Gladbach zum Saisonauftakt, weil Patrick Pfeiffer wird definitiv nicht dabei sein wegen seiner Sperre. Genau, das ist jetzt erstmal so der Kader. Finn Dahmen im Tor natürlich auch ein Hoffnungsträger, dass der auch mal paar Unhaltbare rausfischt. Ja, und ansonsten hatte der FCA jetzt keine sehr krassen Karriereabgänge, keine krassen Abgänge. Der schwerstwiegendste für mich ist eigentlich noch der von André Hahn. Der war aber eh schon verletzt lange Zeit, aber der fehlt einfach von der Mentalität sehr. Und ich glaube, der wurde so ein bisschen auch durch Sven Michel, ich sag mal, ersetzt.
Also man muss ja festhalten, es steckt extrem viel Borussia Mönchengladbach in diesem Verein mit André Hahn, mit Sven Michel, mit dir und Rena Beljo, quasi ein Gladbacher, nach den Gerüchten da im letzten Winter. Zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, egal wie der FC Augsburg aufgestellt ist, man kann sich eigentlich sicher sein, dass für Borussia Mönchengladbach in Augsburg nichts zu holen ist. Und das ist auch unsere Abschlussfrage an Irina.
Man muss nur schon nochmal kurz betonen, das Beste ist, dass dieser, wie hieß er noch, Pippi?
Ricardo Pippi.
Der wurde nicht mal erwähnt.
Der ist ja auch wieder weg.
Ja, ja, meine ich ja. Aber der ist ja für wie viel damals gekommen? Für 16 Millionen oder so etwas? Größter Transfer der Geschichte. Der ist jetzt wieder weg, nachdem er schon wieder verliehen wurde. Und jetzt ist er fix weg. Also.
Aber jetzt ist er mittlerweile ja regelrecht durchgestartet. Ne? Ich glaube, ist er nach Groningen, genau. Und jetzt ist er ja bei der PSV, ne?
Ja, aber ist doch total, also ist krass, die hat ihn, also Irina hat ihn kein einziges Mal erwähnt. Also
das ist quasi der Hannes Wolf von Augsburg.
Ich wollte es nur nochmal kurz erwähnen, weil das war echt, fand ich jetzt gerade amüsant. Okay.
Also kommen wir zu der Abschlussfrage. Warum ist der FC Augsburg immer dann unspielbar für uns, wenn wir auswärts gegen sie antreten müssen? Ich bin gespannt.
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich weiß, damals noch in der Saison 14-15 hat der FCA sich mit einem 3:1 in Gladbach die Europa-League-Teilnahme, die erstmalige, gesichert. Das war für mich so ein kleiner Meilenstein. Da erinnere ich mich immer sehr, sehr gerne daran, weil das natürlich für den FCA so ein, und auch die Fans ein Riesengrund zur Freude war. Und seitdem, ja, ergibt sich da eine positive Bilanz. Das mag Zufall sein, aber man hat ja manchmal so Gegner, wo man sich schwer tut, also Angstgegner des FCA ist zum Beispiel eher Bayer Leverkusen. Da hat der FCA aber letzte Saison ein bisschen was wettmachen können. Ja, und ich glaube, das ist dann tatsächlich Zufall, aber vielleicht liegt es halt auch daran, dass die Art, wie Gladbach Fußball spielt, einem FCA dann besser liegt als bei anderen Clubs. Ja, also mit Bayer Leverkusen und ihrer Art des Fußballs hatte der FCA schon seit jeher immer Probleme, zum Beispiel. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf die Partie. Also ich freue mich, dass es wieder losgeht. Jetzt habe ich natürlich diesen Dämpfer, wie ich schon sagte, im DFB-Pokal. Ich bin unfassbar gespannt, was jetzt die Borussia so zeigt. Also weil man jetzt auch nicht weiß, wie nach dem Abgang von Lars Stindl und so weiter, wie das Gesicht der neuen Borussia, will ich jetzt gar nicht so sagen, aber wie das dann ausschauen könnte. Also ich bin da unfassbar gespannt, auch auf die Partie an sich, wie der FCA dann, in welcher Formation wird er auftreten, wie wer steht dann auf dem Platz. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein spannendes Duell. Und der erste Spieltag, da hat man natürlich immer noch Träume und Hoffnungen. Es kann natürlich dann auch schnell brutal enden. Und im Gegensatz zum FCA hattet ihr ja als Gladbacher einen super Start ins DFB-Pokal. Erstrundenmatch hier mit dem 0:7 aus Sicht vom Gastgeber Bersenbrück. Ja, da hat man auf jeden Fall positives Selbstbewusstsein mitnehmen können. Das kann man jetzt vom FCA nicht sagen. Und ja, deswegen für mich eine völlig offene Partie. Ich kann jetzt auch noch nicht mal sagen, aufgrund dieser frischen Eindrücke, wo geht's hin beim FCA, was passiert da noch? Also bin da völlig überwältigt und ich glaube einfach nur, es wird wieder kein leichtes Spiel, es wird kein deutliches Spiel, es wird vielleicht auch ein bisschen zweikampflastiger. Ihr habt ja auch mit ein starkes Mittelfeld, finde ich immer auch, allen voran mit Julian Weigel, ich glaube gegen Wersenbrück hat Itakura gespielt und so weiter, also da habe ich Respekt vor und ja auch vor eurem Mittelstürmer-Neuzugang. Ramos habe ich auch ein gutes Bild und bin gespannt, wie der so performt. Ist für mich auch so ein kleiner Star-Transfer und deswegen, ich bin auf diese Partie sehr gespannt. Ich könnte heute gar keinen Tipp abgeben und hoffe nur, dass der FCA nicht zu krass draufkriegt und ja, es wird auf jeden Fall dann zeigen, wer besser in die Saison reinstartet. Deswegen auch ein sehr wichtiges Spiel. Jetzt möchte ich mich bedanken, dass ich heute dabei sein konnte und ich hoffe und freue mich auf ein faires Spiel mit vielleicht einer Punkteteilung, ansonsten mit dem 3 Punkte für den besseren.
Also wir haben zu danken erstmal an dieser Stelle, da spreche ich im Namen von uns allen, denke ich. Jetzt muss man natürlich sagen, also die Ansprüche des FC Augsburg vor einem Spiel gegen Gladbach, sie könnten auch höher sein als eine Punkteteilung, ne? Also weil ansonsten bis auf dieses Spiel, wann war es, 2020, letztes Auswärtsspiel oder vorletztes Auswärtsspiel vor der Corona-Unterbrechung, wo wir gewonnen haben, haben wir in der Bundesliga da eigentlich nichts geholt. Mal ein Unentschieden, aber die letzten Spiele gingen alle verloren.
Ja, es ist immer schwer und wie eben schon angedeutet, die Mannschaft des FC Augsburg ist und bleibt unangenehm. Und das wird sie auch nächste Woche wahrscheinlich sein. Ja, jedes Jahr sind wir wieder aufs Neue optimistisch, so auch dieses Jahr. Aber es ist natürlich immer schwer zu sagen. Keiner weiß so ganz genau, wo er steht. Man sieht ja auch immer wieder in der Bundesliga, auch da, wenn man so in die Spiele an den ersten Spieltagen schaut, laufen die Spiele auch manchmal anders, als wenn sie jetzt irgendwie 2 Monate später wären. Selbst nach den ersten 1, 2, 3 Spielen kann man wahrscheinlich noch nicht ganz sagen, wo die Mannschaften stehen. Wundertüte, ich freue mich, bin gespannt und hoffe, dass Borussia die 3 Punkte mitnimmt.
Ja, also ich muss immer sagen, also auf der einen Seite ist der erste Spieltag immer so eine wirkliche Wundertüte so und da kann alles passieren. Aber auf der anderen Seite muss man auch immer sagen, ist es ja etwas Krasses, dass wir einfach immer sagen müssen, bei so einer hardcore-limitierten Mannschaft wie Augsburg, dass wir trotzdem alle Gladbacher mittlerweile Angst davor haben vor diesem Spiel, weil sich einfach über die letzten Jahre gezeigt hat, dass die Augsburger etwas mitbringen, was wir halt einfach nie mitbringen, nämlich dieses Eklige, dieses Kämpferische, dieses Dreckige auch, ne, dieses, wie sie es ja auch gerade selber schon so sagt, so nach dem Motto, kann auch sein, dass es ein sehr, sehr zweikampfbetontes Spiel wird. Und das war ja genau das, wo man in den letzten 3, 4 Jahren wusste, da sind wir in der Regel dann halt immer untergegangen. Egal wer der Gegner war und vor allen Dingen, wenn er eigentlich Unterklassiger war und man sah ja früher, also ich fand, das war ja immer so dieses, man hatte immer das Gefühl bei unseren Jungs, dass sie auf dem Platz gedacht haben, so, oh mein Gott, auf dem Niveau müssen wir jetzt hier Fußball spielen. Und dann zack, 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 scheiße, jetzt haben wir verloren. Das wird sich jetzt einfach auch zeigen, wie Seoane jetzt da an die Sache rangeht, wie dieser neue Kader an diese Sache rangeht. Haben wir jetzt bessere Mentalität in der Mannschaft? Ich würde ja auch immer sagen, es gibt einen Spieler, den würde ich mir sofort rüberholen, das ist dieser Dorsch. Also so einer wie den Dorsch, den würde ich mir so sehr wünschen bei Borussia. Das ist so der erste. Es ist so dieser Typ, so ein bisschen wie Granit Xhaka, auch richtiger kleiner Vollassi auf dem Platz, gegen den spielt man nicht gerne, der auch einen guten Wumms dabei hat. Und so, wenn wir so jemanden hätten, ich würde es mir einfach wünschen, egal was andere Leute, Fußballästheten darüber sagen würden.
Deswegen kann man ja vielleicht zusammenfassen, dass wir natürlich objektiv betrachtet viel Qualität, viele Tore verloren haben, das haben wir oft besprochen, aber vielleicht haben wir an Mentalität, an Qualität für solche Gegner sogar gewonnen. Das wird vielleicht dann auch dieses Spiel in Augsburg zeigen. Ich meine, sollten wir da gewinnen? Ich möchte ja jetzt nicht zu viele Luftschlösser malen, aber sollten wir da gewinnen, dann hätten wir die gleiche Anzahl an Auswärtssiegen in Pflichtspielen wie in der vergangenen gesamten letzten Saison, schon jetzt nach 2 Spielen. Ne? Also man kann da natürlich der Saison einen richtig positiven Spin dann direkt mit auf den Weg geben. Aber ich entnehme auch so euren Ausführungen, dass es euch ähnlich geht wie Irina, aber auch wie mir. So ein richtiges Gefühl hat man nicht so, ne? Kann man nicht deuten.
Nein, überhaupt nicht. Kein Gefühl. Bei mir dann nur die Hoffnung, dass Gerardo Seoane dann hoffentlich genug Bayer Leverkusen mitnimmt in das Spiel, um dann den FCA auch in Bayer Leverkusen-Manier zu ärgern.
Ja, blöd nur, dass diese Serie natürlich auch zugunsten des FCA mittlerweile besser ausfällt, weil Seoane hat das erste Heimspiel gegen den FCA am 2. Spieltag der letzten Saison verloren und irgendwann, ja, ein paar Wochen später war es das dann gewesen. Aber wollen wir hoffen, dass es diesmal besser läuft aus Sicht von Gerardo Seoane, aus Sicht von uns beim FC Augsburg. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und dann melden wir uns nächste Woche wieder. Dann gibt's die ausführliche Augsburg-Analyse und die Leverkusen-Vorschau. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao. Dann, ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.